Willkommen zu AI Talks Nagele mit Köpfchen von und mit Dr. Johannes Nagele. Der promovierte Neurowissenschaftler hat seine Liebe zur Forschung nie verloren und spricht mit den hellsten Köpfen über die neuesten Trends rund um KI. Doch statt Business-Blabla heißt es jetzt Nagele mit Köpfchen.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Nagele mit Köpfchen. Zu dem spannenden Thema Agenten- und Multiagentensysteme, was jetzt besonders interessant geworden ist im Kontext von GenAI, aber grundsätzlich gibt es die Konzepte schon viel, viel länger. Da werden wir auch ein bisschen drauf eingehen. Und ich freue mich riesig drüber, heute den Philipp da zu haben, Dr. Philipp Schwartenbeck, Kollege und einer unserer Experten, die sich mit den Multiagentensystemen auseinandersetzen. Ja, hi Philipp.
Hi, freue mich sehr auf die Diskussion.
Ja, vielleicht fangen wir an, du stellst dich einfach mal kurz vor, Hintergrund und wie es dich zu den Agentensystemen geführt hat.
Ja, sehr gerne. Also ich bin sehr spannend heute, habe natürlich die letzten Folgen angeschaut und heute mal kein Experte, den du interviewst, sondern eher so Kollegen, die sich irgendwie für das gleiche Thema interessieren. Wird sehr spannend, ja, aber sozusagen...
Schließt sich da nicht aus.
Genau, schließt sich nicht aus, genau. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren bei AT, rekrutiert von einem gewissen Herrn Nagele, unter anderem, weil wir den gleichen Background haben, kommen wir vielleicht noch dazu, weil das eben auch sehr relevant ist für die Multiagentensysteme. Und war davor sehr lange in der Forschung an verschiedenen Universitäten unterwegs, immer so im Bereich Machine Learning, künstliche Intelligenz, mit so einem Blick darauf, wie wir das verwenden können, um biologische Prozesse, vor allen Dingen Gehirnfunktionen, verstehen können. Ursprünglich habe ich angefangen mit Psychologie, Philosophie, bin dann gewechselt zu Psychologie, Mathematik, dass ich studiert habe und habe nach meinem Abschluss dann, bin ich nach London gegangen, nach Oxford, habe da meinen Master gemacht, habe da dann promoviert und auch als Postdoc gearbeitet und eben da genauso dieser Fokus auf theoretische Neurowissenschaften, also wie können wir Algorithmen, Machine Learning Modelle, künstliche Intelligenz verwenden, um zu verstehen, wie biologische Prozesse ablaufen im Wesentlichen. Damals noch starker Fokus auf Reinforcement Learning und auf so probabilistische bayesianische Modelle. Kann man vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, so dieses Thema Reinforcement Learning war sehr en vogue, ist jetzt durch das LLM-Thema so ein bisschen abgelöst worden, aber glaube ich, kommt wieder, gerade so in diesem Multi-Agenten-Kontext, finde ich auch eine mega spannende Entwicklung. Bin jetzt eben bei AT in den Projekten unterwegs, super spannende Fragestellungen, natürlich viel LLM-Thema, gerade so in den letzten Jahren sehr viel Nachfragen nach, wie nutze ich LLMs, was kann ich damit machen, was sind da so die Use Cases, und jetzt habe ich so das Gefühl, gerade eben in der Entwicklung, wo die Frage ist, was sind so die nächsten wichtigen Themen, die nächsten wichtigen Entwicklungen im GenAI und LLM-Bereich, und da glaube ich, ist Multi-Agents, finde ich, so mit eins das Spannendste überhaupt. Sind wir auch nicht die Einzigen, die da begeistert sind von dieser Frage und dem Glauben, dass das so dieses Jahr extrem zunehmen wird. Ja.
Ja, genau, da kann ich nur zustimmen. Also wir beschäftigen uns tatsächlich ja intern schon ein paar Monate oder auch schon länger mit dem Thema. So richtig in den Medien ist es jetzt erst publik geworden. Jetzt haben sich auch so ein paar Gurus wie Andrew Ng oder so inzwischen auch dazu geäußert und sehen das auch eben als wichtiges Thema in der Zukunft. Ja. Warum das so ist und warum wir glauben, dass das Thema einfach mit einem großen Paradigmenwechsel kommt und wahrscheinlich uns alle auf unseren Handys, auf unseren Computern, auf unseren On-Edge-Devices und im Bereich IoT und so weiter, aber auch in der klassischen KI beschäftigen wird. Da werden wir sicherlich jetzt im Verlauf des Gesprächs noch genauer drauf eingehen. Aber vielleicht erstmal, um die Zuhörer abzuholen, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Agenten sprechen? Wie würdest du das framen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Bin ich auch gespannt, was deine Definition von Agenten sind. Also Agenten sind, wie ich das sehe, sind quasi einzelne Akteure, die auf etwas zugreifen können, das in irgendeiner Form, ja, also ihnen erlaubt, ein Problem zu lösen durch einen Algorithmus. Ja, das ist eine ganz breite, ganz allgemeine Definition, aber ich glaube, die brauchen wir, um in diesem Multiagenten-Kosmos uns bewegen zu können, weil das wirklich so breit gefasst ist, ja, breit gefächert ist. Das heißt, für mich, ja, sind Agenten in dem Kontext das, was wir mit AI immer versuchen zu erreichen, nämlich eine gute Funktion von etwas zu lernen. Das heißt, Agenten nehmen einen Input und verarbeiten diesen Input und produzieren hoffentlich sinnvollen Output. Und das ist im Grunde was, was wir jetzt, wir haben im Kontext von LLMs die ganze Zeit versuchen. Also wir versuchen, einen Sprachinput zu geben, eine Frage zu stellen und hoffen dann, dass wir einen sinnvollen Output erhalten. Das geht aber natürlich jetzt nicht nur im Kontext von Sprache, sondern im Kontext von allem Möglichen. Ja, und das ist für mich quasi ein Agent, ist quasi ein System, das darauf spezialisiert ist, mit einem bestimmten Input etwas Sinnvolles zu tun und das vielleicht an einen anderen Agenten weiterzugeben. Das ist jetzt absichtlich maximal breit gefächert. Ich weiß nicht, ob du da mitgehen würdest oder ob du es...
Ich würde da durchaus mitgehen, ja. Und ich muss jetzt auch gerade dran denken, Russell Norvig, das bekannte Buch Künstliche Intelligenz, ist auch, wird von vornherein, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal, die erste Ausgabe rauskam, ich glaube Anfang der 90er oder so. Und da wird konsequent von Agenten gesprochen und von Agentensystemen, wenn es um irgendwelche Machine Learning-Anwendungen geht. Das kommt ein bisschen daher, dass ja auch ursprünglich die Motivation für KI war, oft agierende Entitäten zu schaffen. Mhm. Ja, sowas wie ein Roboter, der sich durch die Welt navigiert und irgendeine Aufgabe erfüllt. Daher dieses Agieren, ja, Agent. Das wurde dann im Bereich Reinforcement Learning sehr stark aufgegriffen, wo man für einzelne Agenten oder verschiedene Agenten, zum Beispiel bei einem Schachspiel ist halt dann der einzelne Spieler ein Agent, wo man das eben entsprechend aufgegriffen und verwendet hat, dieses Wording. Und ich finde das Wording halt schön, weil das so ein bisschen wegabstrahiert von dem, wie wir jetzt in der Vergangenheit immer wieder den Bereich KI aufgespaltet haben in einzelne Domänen. Und das ist jetzt so ein schöner Überbegriff, wo man sagt, ein Agent ist erstmal grundsätzlich etwas, das in einer Umwelt agieren kann, zum Beispiel in einem Multi-Agenten-System eben oder auch von mir aus in einem Computerspiel, der Bot, der da rumrennt oder der, keine Ahnung, die Hexe so und so, mit der man im Rollenspiel quatschen kann in einem Spiel, könnte man jetzt auch als einen Agenten im weitesten Sinne auffassen. Agenten können aber auch, ja, menschliche Akteure sein in so einem System. Könnte man auch sagen, das ist auch ein Agent. Ja. Wichtig für mich ist bei Agenten für die Diskussion, dass ein Agent eine spezifische Aufgabe haben sollte. Einen klar definierten Input, einen klar definierten Output, wie eben wir das auch gewöhnt sind in der Softwareentwicklung, wenn wir Funktionen schreiben und so weiter. Und die Idee ist dann auch so ein bisschen, dass wir später Softwareprodukte bauen können, in denen wir nicht irgendwie nur ganz viel Code stehen haben, sondern in denen wir einzelne Services, Microservices aufgreifen können, die im Endeffekt Agenten sind, die wir ansteuern können mit einem spezifischen Input und eben einen spezifischen Output nach unserer Erwartung und dann auch zurückbekommen und wieder weiterverwenden können im System. Ja. Genau, und Thema Agenten jetzt mal ganz weg von Digitalisierung und Softwareentwicklung und so weiter oder Bereich KI, ist ja vom Konzept her ein viel allgemeineres Konzept, wenn man jetzt gerade diesen Aspekt aufnimmt, Aufgabenteilung und spezifische Aufgaben für einzelne Akteure. Mein Beispiel ist halt immer Proteine zum Beispiel. Ja, da wäre jetzt im Vergleich, wenn man sich aus einem GPT-4 einen Agenten rauszieht mit einem spezifischen System Prompt, also das heißt mit einer spezifischen Aufgabenstellung und Anweisungen, wie sich der Agent zu verhalten hat, dann ist das eigentlich relativ ähnlich, wie wenn man wie in unserem Körper und allen Lebewesen aus der DNA raus einzelne Proteine synthetisiert werden, die auch eine ganz konkrete Aufgabe haben und zusammen dann wirken in einer Zelle, um eigentlich den gesamten Mechanismus, sämtliche Handlungsmöglichkeiten von einer Zelle im Endeffekt zu definieren und zu unterstützen. Aber es gibt eben auch ähnliche Prinzipien, Organisationsprinzipien, mit denen man sozusagen die Komplexität von einem System handeln kann, sehen wir auch in ganz anderen Domänen, wie eben du hast im Vorfeld auch genannt, Gehirn, da sehen wir
genau,
auch
sowas. Genau, absolut, ja, also sehe ich ganz genauso, finde ich auch wahnsinnig spannend, da könnte man vielleicht sogar argumentieren, dass man jetzt gar nicht unbedingt, dass es noch allgemeiner ist als das Konzept von Agenten, ja, also so diese Idee von einer Modularisierung, von einem komplexen Problem. Ja, wie du vorher gesagt hast, also Best Practice Software Engineering 1x1 ist, dass man nicht eine Funktion schreibt, die alles löst, ja, sondern das aufteilt. Das hat viele Vorteile. Die Vorteile kommen wir bestimmt auch noch. Und genauso wahnsinnig spannendes Beispiel, Proteine, DNA. Ja, unser Gehirn funktioniert genauso. Also unser Gehirn ist nicht ein einziger Algorithmus, der alles löst. Und genauso, um schon mal vorzugreifen, gibt es nicht das eine komplexe LLM, das alles lösen kann, sondern es gibt Subnetzwerke und Subprozesse, die ineinander greifen. Und für mich sind da zwei Dinge sehr wichtig. Zum einen das Thema Modularisierung. Das heißt also, wenn mein Problem komplex genug ist, klar, wenn ich jetzt versuche, wirklich genau eine einzige Funktion zu lösen, dann mache ich das auch mit einer Funktion. Aber sobald mein Problem hinreichend komplex ist, und dafür muss es nicht besonders schwierig sein, kann ich das sinnvoll in Subprozesse aufgliedern. Und dann habe ich sozusagen spezialisierte Einheiten. Das sehen wir im Gehirn ganz genauso. Also fangen wir ganz trivial damit an, dass unser visuelles System ist im Hinterkopf und unsere Kontrollmechanismen und Persönlichkeit und Planungsfähigkeit, die sind eher weiter vorne und so weiter. Also wir haben schon im Gehirn auf ganz, ganz groben Level quasi eine Aufteilung und Spezialisierung. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch die Orchestrierung und die Organisation dieser verschiedenen Module. Mhm. Das kann ein sich selbst organisierendes System sein. Da sind wir dann auch sehr, glaube ich, bei Themen von dir, mit Schwarmintelligenz, mit Attraktoren und solchen Dingen. Es kann aber natürlich auch eine Art Moderator sein. Ja? Und da gibt es auch sozusagen andere Probleme in biologischen Prozessen im Gehirn, wo es eher in diese Richtung geht. Vielleicht ein letztes einfaches Beispiel noch dazu. Also hat mich auch immer sehr interessiert und habe ich auch früher verstärkt daran gearbeitet. Es führt nämlich auch zu Fragen von Kompositionalität. Das heißt also, wie kann ich durch einzelne Prozesse etwas erarbeiten und da ein Ganzes kreieren und quasi erstellen. Mhm. Also wenn ich heute ein Haus bauen möchte, dann baue ich nicht alles gleichzeitig und plane alles zusammen, sondern ich mache mir Gedanken, so soll mein Dach aussehen und meine Fenster und meine Tür und mein Rohbau und mein Unter und so weiter. Und dann füge ich das zusammen. Und dann kann ich mich spezialisieren und sagen, okay, ich möchte diese Komposition, in dieser Komposition möchte ich diese Teile und so weiter und so fort. Und zum Beispiel eine Sache, die mich in biologischen Prozessen sehr interessiert hat, war die Frage, habe ich zum Beispiel separate Repräsentationen von Relationen zwischen Dingen? Also etwas ist über etwas oder unter etwas oder um etwas, ja, und versuche herauszufinden, was die korrekte Komposition ist, sozusagen als eine modulare Einheit. Und eine andere modulare Einheit, die uns hilft zu verstehen, was dann so die einzelnen Objekte da drin sind, die ich platzieren möchte, um dann quasi ein Ganzes zu kreieren, das Sinn ergibt. Mhm. Und da haben wir auch gefunden, dass genau diese Organisation, also einmal sozusagen die Aufteilung, diese Segregierung in funktionelle, spezifische Einheiten, die diese Inferenz betreiben und sich quasi auf diese Themen spezialisieren, dann auch wieder zusammengeführt werden in Regionen, die uns beide interessiert haben, nämlich Hippocampus und so weiter, also was auch wichtig ist für Navigation, die dann eben dazu führt, dass wir wieder so eine gemeinsame Repräsentation bekommen. Mhm. Und das ist jetzt quasi ein riesiger Umweg dahin zu dem auch Thema, was wir dann heute noch besprechen, nämlich genau das gleiche Prinzip in einem völlig anderen Kontext können wir natürlich verwenden, um unsere künstliche Intelligenz deutlich effizienter zu machen, indem wir sie quasi in spezialisierte Subeinheiten aufteilen und wieder zusammenführen, sinnvollerweise.
Fällt mir auch das Stichwort Functional Subnetworks ein im Gehirn. Also selbst in einer Hirnregion gibt es unterschiedliche Subnetzwerke, die einzelne Aufgaben eben erfüllen.
Genau.
Und je nachdem, wie man sie zusammenschaltet, welche sozusagen miteinander zusammenarbeiten, können damit ganz unterschiedliche Metafunktionen ausgeführt werden. Genau. Und natürlich was auch, also zum Beispiel, um bei deinem Beispiel vom Hausbau zu bleiben, ja, da hast du vielleicht einen Generalunternehmer engagiert, würde ich anraten, das ist immer ein bisschen stressfreier, glaube ich. Aber auch der greift dann wieder auf spezialisierte Subunits sozusagen zu. Weiß ich nicht, den Schreiner, den Maurer und so weiter. Ja? Und das ist was wir in der Organisation von unserer Gesellschaft, aber auch von Unternehmen ganz natürlich machen und schon immer so kennen. Es gibt Spezialisten, es gibt Business Units, die haben alle relativ spezifische Aufgaben, zumindest wenn es gut aufgebaut ist, die Organisation. Und dann geht es um solche Begriffe eben wie auch Teamwork. Ja, wie verschaltet man die einzelnen Units zusammen? Was sind die Reporting-Strukturen? Wer darf mit wem reden? Wer darf mit wem welche Informationen austauschen und so weiter? Und all diese Konzepte werden jetzt halt einfach sehr, es bietet sich jetzt an, mit diesen Large-Language-Modellen das Ganze jetzt wirklich nochmal konsequent auf KI zu übertragen, diese ganzen Prinzipien und Learnings, die wir da schon seit Jahrtausenden eigentlich machen in der Richtung. Und um das vielleicht nochmal ein bisschen konkreter zu machen, wovon wir jetzt hier eigentlich reden. Also ich glaube, die meisten von unseren Zuschauern oder Zuhörern haben sicherlich schon mal mit ChatGPT rumgespielt und haben gemerkt, dass man da ewig lange Konversationen führen kann über Gott und die Welt. Jetzt ist es aber so, dass so ein Chat hat auch nur ein gewisses Kontextfenster. Was da im Hintergrund passiert ist, zumindest meines Wissens nach, ich weiß nicht, wie es gerade bei ChatGPT jetzt aktuell implementiert ist, aber grundsätzlich war da immer die Idee, dass man den bisherigen Gesprächsverlauf immer wieder zusammenfassen lässt, auch wieder von dem Large Language Model selbst und quasi als Hintergrundinfo für den weiteren Chatverlauf bereitstellt. Und das muss man so machen, weil man nicht den gesamten Gesprächsverlauf hinterlegen kann. Das heißt, es werden immer wieder so Zusammenfassungen erstellt, sodass das Modell immer noch den Kontext von dem ganzen Gespräch im Hinterkopf behalten kann. Genau, das ist eine Anwendung von GenAI oder von Large Language Modellen. Einfach chatten. Jetzt ist es aber eben so, dass man, vielleicht kennt man auch den GPT-Store, da kann man sich einzelne GPTs bauen, die konkrete Aufgaben erfüllen. Weiß ich nicht, den Übersetzungs-GPT, den Zusammenfassungs-GPT, den Lebenslauf-Schreib-GPT oder so. Und das sind eigentlich Agenten. Also das ist das, was wir eigentlich jetzt mit Agenten meinen, im Zusammenhang von Large-Language-Modellen. Die werden dann oft in so einem Agenten-Store oder im GPT-Store in dem Fall bereitgestellt. Und was die alle gemeinsam haben, ist, dass sie einfach ein Aufgaben-Subfeld sozusagen belegen, obwohl man ja dieses gesamte GPT im Hintergrund hat. Also das heißt, eigentlich könnte man in jedem Chat auch beliebige neue Aufgaben an das Modell stellen. Aber der Vorteil ist, wenn man das sozusagen vorweg schon im System Prompt, also schon in der Initialisierung von dem Chat festlegt, was die Aufgabe sein soll, dann gibt es sozusagen weniger Ambiguitäten für das Modell. Um da mal ein Beispiel zu nennen. Wenn ich jetzt einen Agenten aufsetze und dem sage, du, dein Output ist immer Deutsch und achte drauf auf den und den Sprachstil und achte auf das und das und mach die und diese und jene Aufgabe. Und du erwartest immer diesen und jenen Input und prüfe, dass dass entsprechend dieser Input auch so gegeben ist. Da kommen dann relativ schnell relativ viele Anweisungen zusammen und das kann halt ein Problem sein. Ja, ich weiß nicht, ob du das auch so
genau
siehst, aber...
Ja, genau, also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu sagen. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen über so unsere generellen Erfahrungen sprechen. Also das ist für mich so ein Kernproblem, das ich immer wieder gesehen habe, so bei den Anwendungen, die aktuell gerade so gemacht werden in Umsetzungen von Sprachmodellen oder Anwendungen von Sprachmodellen. Also sehr oft sind wir eben in dem Kontext von wir implementieren jetzt mal unseren Chatbot oder unser Sprachmodell, dass wir dann sinnvolle Fragen stellen können und hoffentlich sinnvolle Antworten bekommen. Oder der dann sinnvollerweise den riesigen Korpus an Unternehmensdokumenten zusammenfassen kann oder der einen neuen Vertrag gegen existierende oder sowas checken kann. Und das funktioniert sehr gut und ist sehr spannend. Aber man sieht natürlich, dass es in der Praxis dann eben auch oft zu Schwierigkeiten kommt. Und ich finde, dass du jetzt gerade einen Punkt angesprochen, der schon mega wichtig ist. Also dieses System Prompting. Also ich muss quasi, wenn ich sozusagen nicht nur damit rumspiele, sondern diesen Chatbot, diese LLM-Anwendung wirklich verwenden möchte, muss ich da natürlich sehr viel mitgeben. Sehr viel, also es geht natürlich, ja, du musst höflich sein, du musst freundlich sein, du musst hilfsbereit sein, aber du darfst auch jetzt diese Art von Informationen nicht preisgeben. Oder du sollst auf Deutsch antworten, du sollst spezialisiert sein für XY. Hier ist noch ein ausgearbeitetes Beispiel oder sowas. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber also in den ganzen Anwendungen, wo ich das gesehen habe, war das immer wahnsinnig frustrierend, weil je länger dieser System Prompt wird, desto verwaschener wird diese Information. Also es werden charakteristisch vor allen Dingen halt die Dinge vergessen, die in der Mitte stehen, zum Teil auch die am Anfang stehen. Und es ist wahnsinnig schwer, dann wirklich die Kontrolle zu behalten über das, was passiert. Oder auch noch ein, finde ich, ganz einfaches Beispiel, wenn man eine GPT-4-Subscription hat und sich damit beschäftigt und zum Beispiel mit der Bildgenerierung arbeitet, man spezifiziert, wie genau dieses Bild aussehen möchte. Und man sagt, okay, die sind so und so viele Personen, die schauen so und so aus. Und ich, in meiner Erfahrung ist dieses Bild, das generiert wird, immer so von diesen letzten Charakteristika irgendwie dominiert. Und die am Anfang werden total oft vergessen. Mhm. Und es geht einfach wahnsinnig viel Information verloren dadurch. Und genau wie du gesagt hast, so diese Idee von Subagenten, die wirklich spezialisiert sind für ganz bestimmte Anweisungen und die Aufgabe haben, das immer wieder die ganze Zeit zu checken, ist wahnsinnig effizient im Vergleich zu einen riesigen System Prompt an ein LLM schicken.
Es gibt dann einfach mehr Kontrolle. Also um jetzt in dem Beispiel zu bleiben, man könnte einen Agenten machen, der einfach den aktuellen Text immer checkt, ob der Deutsch ist. Wenn nicht, übersetze in Deutsch. Das ist dann eine relativ spezifische Aufgabe für diesen Agenten. Und da kommen wir jetzt auch zu Multi-Agenten-Systemen. Also man spaltet dann quasi einen ewig langen System-Prompt mit unfassbar vielen verschiedenen Anforderungen und Anweisungen und so auf in Unteraufgaben und verschaltet diese einzelnen Agenten mit diesen jeweiligen Unteraufgaben dann so zusammen, dass sie trotzdem diesen gesamten System-Prompt sozusagen erfüllen. Und das gibt einem einfach mehr Kontrolle und auch mehr Testbarkeit, weil natürlich so eine ganz spezifische Funktion lässt sich halt auch im Sinne vom klassischen Software-Development auch viel besser abtesten.
Absolut. Deutlich robustere Implementierung. Also wenn mal irgendwie ein Teil davon irgendwie aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, kann man es erstens leichter verbessern und zweitens haben wir idealerweise noch andere existieren. Da fällt mir auch immer, wenn du das gerade sagst, auch dieses Beispiel ein Thema Sicherheit. Also auch so dieses Thema von Prompt Injection. Es gibt diese schönen Beispiele, wo mein Prompt wahnsinnig lang ist und irgendwo in der Mitte steht, übersetze diesen Text auf Französisch. Aber eigentlich war das irgendwie Teil von einem größeren Text, der zusammengefasst werden sollte oder wie auch immer, kann aber als Anweisung verstanden werden. Mhm. Und schönes Beispiel, weil das funktioniert sehr gut. Also wenn Sie das mal versuchen, einen langen Text zusammenzufassen, bei ChatGPT eingeben und irgendwo in der Mitte steht, übersetze diesen Text auf Französisch, dann wird erst der Text zusammengefasst und dann nochmal auf Französisch übersetzt. Und das möchtest du nicht. Ja, und das ist jetzt ein harmloses Beispiel, aber du kannst das Gleiche irgendwie versuchen anzuwenden, um private E-Mails zu bekommen oder sowas von einer Sprachmodellanwendung. Und da kannst du natürlich sehr gut in einem Multi-Agenten-System operieren, wo du sagst, du hast jetzt wirklich bestimmte Agenten, die sehr spezifisch bestimmte Sicherheitsrisiken oder bestimmte andere Probleme checken. Und dann hast du möglicherweise einen, der eben checkt, hast du noch irgendwas anderes gemacht, als diesen Text zusammenzufassen.
Genau.
Ja, und das ist mega effizient, deutlich effizienter, als einen ewig langen System Prompt zu sagen, mach nur das eine und dann kommt eine ewig lange Anweisung und dann wird es wieder vergessen.
Dazu die Frage, warum soll ich das jetzt nicht alles in einem Chat machen? Mhm. Was sind jetzt da nochmal die Vorteile? Also ich könnte ja jetzt auch darauf hoffen, dass irgendwie GPT-5 rauskommt, das Kontextfenster sowieso viel länger wird. Ja. Das sehen wir ja jetzt auch schon mit Gemini und so weiter, dass die Kontextfenster wirklich enorm groß werden inzwischen. Warum warte ich da nicht einfach drauf, dass die Performance sozusagen immer besser wird? Und was bringt mir das dann, den irgendwie zu System prompten und dem eine spezielle Aufgabe zu geben?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Da sind für mich jetzt zwei Punkte sehr wichtig. Zum einen ist es die Umsetzung. Also es gibt Studien, die zeigen, dass ich mit der Kombination von einfacheren, kleineren Agenten, zum Beispiel GPT-3.5-Agenten, in einem Multi-Agenten-System eine ähnliche Performance erziele wie GPT-4 oder sogar da noch das übertreffen kann oder vielleicht sogar noch modernere Sprachmodelle dadurch erreichen kann. Was nicht nur den Vorteil hat, dass sozusagen ich in einem einfachen Setting gleiche Performance bekomme, ist natürlich auch günstiger.
Genau, ganz also wichtiger Punkt, Kostenersparnis.
Genau, also ich habe sozusagen, ich kriege wieder die Möglichkeit, nicht nur wenn ich irgendwie einer der großen Player bin und irgendwie ein fancy Modell entwickeln kann oder irgendwie mir auch das leisten kann, mit dem neuesten GPT-4-Modell oder was weiß ich Modell alles zu lösen, sondern ich kriege quasi auch in einem kleineren Kontext eine ähnliche Performance hin. Das heißt, abgesehen von diesen Vorteilen durch die Modularität und so, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, einfach so in der Anwendung, wenn mir vielleicht auch nicht die gleichen Mittel zur Verfügung stehen, super spannend, auch Zeitersparnis. Also ich habe nicht nur die Modularisierung, ich habe auch die Möglichkeit, Prozesse zu parallelisieren, wenn sie sich parallelisieren lassen. Mhm. Ich muss nicht das eine LLM immer wieder laufen lassen, sequenziell, sondern wenn möglich, ja, habe ich vielleicht unabhängige Prozesse, die parallel laufen können, oder ich habe die Möglichkeit, einen Feedback-Loop einzubauen und dadurch einfach auch nochmal ein viel, viel effizienteres System.
Mhm.
Das wär für mich der eine Punkt. Also Effizienz, Performance, Kosten, Zeit. Es gibt aber für mich noch einen sehr, sehr zentralen zweiten Punkt in der Frage, und das ist der Punkt von, ich glaube, dass so eine Art von Erkenntnis entsteht, dass man eine wirklich vernünftig gut funktionierende künstliche Intelligenz nicht nur durch LLMs erzeugen kann. Das heißt also, ich kann nicht alle Fragen, die ich möglicherweise haben könnte, durch Next Word Prediction lösen. Also durch Wortvorhersage. Ganz, ganz triviales Beispiel, wenn ich früher ChatGPT gefragt habe, was ist 1024 mal 413, dann war das ein Problem. Kann sein, dass das Richtige rauskommt. Ich glaube, mittlerweile kommt das Richtige raus. Ich glaube, weil es auch im Hintergrund so dann noch so extra mathematische Möglichkeiten eingebaut wurden und sowas. Aber triviales Beispiel. Also das Multiplikationsaufgaben löse ich nicht durch, oder idealerweise nicht durch Wortvorhersage, sondern durch mathematisches Verständnis.
Richtig.
Zumindest das klassische Sprachmodell würde es aber dadurch lösen, dass es eben vorhersagt, okay, wie wird sinnvollerweise dieser Satz oder diese Frage vervollständigt, und kannst dann darauf hoffen, dass es oft genug Texte gelesen hat, wo quasi die richtige Zahl
vorkommt. Wo genau die Formel sozusagen auch drin
genau.
stand.
Und dann sozusagen ist eins der Einführungsbeispiele für Multiagenten-Systeme zu sagen, okay, was würde jetzt passieren, wenn ich habe mein Sprachmodell und jetzt habe ich aber noch einen zweiten Agenten, und dieser Agent ist in der Lage, Python zu bedienen, und der hat genau eine Funktion, und diese Funktion heißt Multiply und nimmt eine Zahl und eine andere und kann die multiplizieren. Führt einmal diesen Python-Code aus, bekommt das Ergebnis und gibt es ans LLM zurück. Es ist ein ganz triviales Beispiel von einem Multiagentensystem, aber ich finde ein ganz gutes Beispiel, weil das wirklich verdeutlicht, okay, ich kann sehr, sehr viel durch Sprachverständnis, durch Wortvorhersage lösen, aber es gibt eben auch Dinge, die offensichtlich nicht so sinnvoll sind als Probleme für diese Wortvorhersage, und das ist auch was du am Anfang noch gesagt hast. Ja, also diese Idee, dass wir ein LLM haben, dass wir jetzt um diese Agentenidee, die es ja schon ganz lange gibt, herumbauen. Also diese unglaubliche Power von LLMs sozusagen als Bindeglied auch zwischen anderen Agenten, die vielleicht bestimmte Tools oder bestimmte Funktionen ausführen können.
Genau.
Also dieses Thema Function Calling ist für mich eins der ganz zentralen Ideen in diesem Multiagenten-Kontext.
Ja, das Interessante eben Sprachsteuerung. Das ist halt ein ganz anderes Interface. Das macht den ganzen Raum auch wirklich auf unserem Smartphone mit dem Handy einfach reden oder mit irgendeinem Assistenten reden und sagen, hey, jetzt mach mir mal die Software so und so. Und dann kann theoretisch, also jedes Kind und jede alte Person, die vielleicht sonst nichts mit Computern und Tastaturen am Hut hat und so weiter, kann halt theoretisch in natürlicher Sprache mit diesen LLM-Agenten reden. Aber ich würde auch nochmal darauf hinweisen, dass ein Agent ja auch nicht unbedingt ein Foundation-Modell oder ein Large-Language-Modell hinter sich stehen haben muss. Es kann ja auch einfach nur eine Schnittstelle zu einem klassischen Machine-Learning-Modell auch sein, in manchen Fällen. Ja. Ja. Oder zu einer konkreten Python-Funktion. Also du brauchst vielleicht gar nicht diese Sprachsteuerung, um eine Function aufzurufen, Function-Calling, sondern es kann auch direkt die Funktion sein, theoretisch.
Ja. Ja.
Genau, um das mal zusammenzufassen. Also so ein Large Language Model, GPT-4 oder so, das ist sowas wie eine eierlegende Wollmilchsau. Aber vielleicht langt uns manchmal auch nur eine eierlegende Sau. Und man kann dann eben kleinere, günstigere Modelle verwenden. Das hat viele Vorteile. Man kann spezialisiertere Modelle nehmen, die man dann vielleicht auch, wo man vielleicht eine höhere Accuracy auch erwarten kann, als auf so einem generellen Modell. Was mir aber auch noch ganz wichtig ist, da zu erwähnen, dass ganz viele der Prompting-Techniken für Large-Language-Modelle, sowas wie Chain of Thoughts, eigentlich auch diese Idee im Hintergrund haben. Mhm. Wenn man dem Agent sagt, wenn du jetzt diese Rechnung nimmst und oder irgendeine Herleitung oder so und dem Chat sagst, bitte begründe das in einzelnen Schritten, dann macht der im Prinzip ja auch so eine Art Modularisierung der Aufgabenstellung.
Ja.
Es macht es auch leichter für uns im Sinne von, wie verstehen wir das ganze System? Ja, also man kann sich natürlich jetzt vorstellen, irgendwie, man macht einen tollen Slide, da geht Information rein ins riesige Blackbox neuronale Netzwerk und dann kommt das raus und toll, damit haben wir unseren Business Case gelöst. ist jetzt nicht sonderlich verständlich, ja. Aber wenn man das sozusagen aufteilen kann in einzelne Submodule und zeigen kann, wie die zusammenhängen, wird es auch leichter, über solche Sachen zu sprechen, über solche Anwendungen
und oder so weiter. Was nicht funktioniert, welcher Teil davon quasi
ist das Problem, ja. Genau, das ganze Thema Debugging, ja. Profiling und so weiter. Genau, außerdem noch zu erwähnen, also auch Mixtral zum Beispiel ist auch ein Modell, wo im Endeffekt, das heißt Mixture of Experts, was da dahinter steht, die Technik, ist dieser Multiagenten-Ansatz im Prinzip schon eingebaut in das Modell rein. Aber der, sag ich mal, der theoretische oder philosophische Gedanke dahinter ist eigentlich auch genau der gleiche, dass man diese Resilienz nutzt davon, dass man mehrere Agenten verwendet. Und was ich auch noch ganz gern so mitgeben will als Gedanken, das hat mir sehr stark geholfen, warum eigentlich dieses System Prompting überhaupt sowas bringt bei diesen großen Modellen. Und zwar, wenn ich so ein Modell wie GPT-4 habe, das hat alle möglichen Texte gelernt, das hat unfassbar viele Parameter, es ist ein riesiges Netzwerk. Und wenn man jetzt anfängt, damit zu sprechen, beginnt man irgendwo in diesem Datenraum und in diesem Parameterraum. Wenn ich aber einen System Prompt mitgebe und quasi das Modell gleich in eine gewisse Ecke biase, ja, dann beginnt es vielleicht in dem Trainingsdatenraum von dem Reddit-Thread zu dem Thema.
Oder wie beim RAG auch.
Genau, und dadurch kann ich das Modell wirklich zwingen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Und diese unterschiedlichen Perspektiven können dann auch miteinander debattieren und sich eben kontrollieren. Das mag im ersten Moment komisch klingen, ich kann doch nicht das gleiche Modell fragen, sich selbst zu überprüfen. Ja, klar, das klingt erstmal irgendwie falsch. Aber dadurch, dass wir das ist dann sozusagen nach dem System Prompt, ist es nicht mehr das gleiche Modell. Ja. Das ist dann eine andere Perspektive auf das Problem. Und so kann man diese Agenten eben auch nutzen, um sich gegenseitig zu kontrollieren. Hallucination Management, das habt ihr auch viel gemacht.
Ja, funktioniert erstaunlich gut. Wahnsinnig spannend. Auch gibt auch die Bewegung zu sagen, okay, wir müssen vielleicht generell weg von diesen riesigen Modellen, die alles können, hin zu kleineren Modellen, die spezialisiert sind, die ich dann aber vernünftig miteinander kombinieren kann.
Genau.
Oder kleine Modelle, die ich vielleicht, die relativ schlank sind, die ich relativ gut feintunen kann, um auf eine bestimmte Aufgabe spezifiziert zu sein. Und ich sage, ich habe jetzt irgendwie mein Problem, das besteht aus 3 Teilen und ich versuche das aufzuteilen in 3 Bereiche, für die ich mein individuelles Modell feintunen kann. Ja, also wahnsinnig spannend. Das ist genau auch diese Idee von, ich will eigentlich weg von diesem riesigen Raum an, alles ist möglich und ich bekomme eine ganz generische Antwort hinzu, ich will wirklich etwas sehr Spezifisches und das soll dann vielleicht weitergegeben werden an einen anderen Agenten, der damit wieder was Sinnvolles macht.
Ja. Genau, ja. Ja, was ich vielleicht auch noch spannend finde, hier in den Kontext zu bringen, ist, dass das Konzept von Agenten im Endeffekt im Bereich Smart Factory und Smart City und Smart XY eigentlich auch schon sehr verankert ist. Ja, da hat man einzelne kleine Maschinen rumfahren, die einzelne KIs, wenn man so will, sind in den meisten Fällen und unabhängig voneinander agieren können. Aber eben in Synchronisation, wenn sie zusammenarbeiten, sagen wir, einer fällt aus, dann kann der andere die Aufgabe übernehmen oder können sozusagen gemeinsam flexibel, dynamisch planen. Oft lassen sich ja in so Logistikproblemen zum Beispiel, lässt sich da jetzt nicht einfach irgendwie ein globales Minimum finden, indem man irgendeinen Algorithmus optimiert, irgendeine Gleichung optimiert und dann sagt, okay, und so wird das jetzt von jetzt ab immer gemacht. Das geht halt nicht in einem dynamischen Umfeld. Und in der Realität sind ganz viele Systeme sehr dynamisch und da muss man sozusagen flexibel drauf reagieren können. Ja. Und in solchen Kontexten sind da einfach solche Agentensysteme auch sehr stark. Außerdem interessantes Thema generell IoT. Wenn man jetzt schafft, mit kleinen Modellen innerhalb eines Fahrzeuges zum Beispiel persönliche Assistenten zu bauen, die wiederum im Hintergrund einzelne Agenten haben. Einen Agenten, der die und die Sensordaten verarbeitet, einen Agenten, der die Sensordaten verarbeitet, einer, der das Fahrverhalten trackt oder wie auch immer und dazu irgendwelche Empfehlungen entwickelt. So kann man dann auch ohne Internetzugriff im Idealfall lokal trotzdem ein sehr komplexes KI-System fahren. Und das eröffnet natürlich völlig neue Möglichkeiten.
Absolut.
Ja. Ja, da kommen wir zum Wissen auch in den Bereich Use Cases. Da können wir jetzt vielleicht auch nochmal gerade drüber reden. Also was wir auch uns im Vorfeld überlegt hatten, ist ja, dass Multiagentensysteme bereits schon sehr viel eingesetzt werden. Ja. Heißen halt nur nicht so. Also jetzt auch konkret im Bereich Gen AI-Projekte. Vielleicht kannst du da ja gerade mal noch was dazu sagen.
Ja, also auch sehr, sehr weites Feld. Vielleicht ganz klein angefangen, ich sehe das ganz genauso, dass sozusagen die Idee von Multiagentensystemen eigentlich schon längst angewandt wird. Nur noch nicht so benannt wird und vielleicht auch da noch nicht so bewusst genug umgesetzt wird und irgendwie optimal umgesetzt wird. Also du hast, glaube ich, vorhin auch das Beispiel gebracht mit, wenn du eine sehr lange Diskussion mit ChatGPT hast, dann wird deine bisherige Diskussion einmal durchs LLM zusammengefasst und dann sozusagen wieder als Input an das LLM gegeben. Also ich rufe quasi mein LLM zweimal auf. Das ist ein sehr rudimentäres Beispiel von einem Multiagentensystem, nämlich einmal ein Zusammenfassungsagent und einmal ein Agent, der dann mit dieser Zusammenfassung eine Antwort produziert. Auch klassisch, dann sind wir wieder bei dem Thema von, wie ist so der aktuelle Stand von unseren LLM-Implementierungen in Projekten? Wir verbringen sehr viel Zeit damit, dieses LLM zu optimieren und zu evaluieren. Ja, du hast vorhin schon Hallucination Management zum Beispiel auch gesagt. Es gibt den Ansatz, dass LLMs evaluieren und quasi versuchen herauszufinden, ob meine Antwort halluziniert ist. Also halluziniert bedeutet, dass meine Antwort vielleicht nichts mit den Dokumenten zu tun hat, die zusammengefasst hätten werden sollen oder sonst wie unsinnig sind. Also wenn ich heute, ich glaube, das funktioniert immer noch, ChatGPT frage, was war der Rekord, um per Fuß den englischen Kanal zu durchqueren, dann gibt es in der Regel immer eine Antwort, die variiert und dann heißt es immer so, okay, es hat 3,5 Stunden gedauert, da ist jemand mal drüber gelaufen. Und solche Dinge. Also das ist so ein Beispiel von einer Halluzination, von einer Antwort, die keinen Sinn ergibt, die es nicht gibt, ja, die quasi eine falsche Information ist. Und einen Ansatz der Evaluation ist, dass man existierende LLMs, das kann das gleiche LLM sein, wie im Beispiel von ChatGPT, Zusammenfassung, oder man kann auch irgendwie seinen GPT 3.5-Agenten eine Antwort generieren lassen und dann GPT 4 verwenden, um diese Antwort einmal zu evaluieren. Wie viel Halluzination ist da? Wie in Einklang ist das mit der Frage, mit den Dokumenten, die verwendet wurden und so weiter? Das ist auch eine klassische Multiagenten-Anwendung, ohne dass es vielleicht wirklich als Multiagenten-Anwendung bezeichnet wurde. Oder das Thema Guardrails, also sicherstellen, dass die Antwort keine sensitiven Daten hervorbringt. Das ist auch eine Multiagenten-Anwendung. Und für mich ist jetzt sozusagen die Idee, okay, das ist eine super Idee, das macht Sinn. Wir formalisieren das jetzt in einem Multiagenten-Framework. Und wir sagen jetzt, okay, es gibt einen Evaluationsagenten, da ist wirklich der Fokus darauf zu sagen, vergleiche bitte genau die Antwort mit dem Input. Ist in der Antwort etwas, das nicht im Input enthalten ist, zum Beispiel? Genauso bei Guardrails sehe ich hier irgendwas an sensitiven Daten. Ja, also das sind sozusagen die grundlegenden Anwendungen, die wir jetzt schon sehen.
Ja.
Und dann ist es ein extrem spannendes, weites Feld, sowohl im Bereich der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, was jetzt vielleicht primär so von Forschungsinteresse ist, aber natürlich im Industriekontext, hast gerade schon das Beispiel, also ein sehr schönes Beispiel eben ist diese Repräsentation von Usern für bestimmte Anwendungen. Also ganz klassisch, das ist natürlich ein sehr komplexes Problem, aber ich habe irgendwie meine KI-gesteuerten Autos, die wissen müssen, was bestimmte Fahrerprofile für Präferenzen haben und gleichzeitig wissen müssen, wie weit das Auto noch fährt und ob es gerade kalt oder warm ist draußen und so weiter. Und basierend darauf dann versucht das zu integrieren, versucht auch mit dem User zu kommunizieren, um dann irgendwie eine Lösung oder Vorschläge machen zu können. Ja, oder generell so dieses Thema von verschiedenen Agenten, die miteinander diskutieren müssen, um einen Kompromiss zu finden, um einen Vorschlag zu machen.
Also
so eine klassische, einfache Anwendung.
Genau, das ist so eine sehr, sehr leicht greifbare Anwendung, eigentlich so Simulation von Gesprächen einfach, also um irgendein Problem zu lösen oder um irgendwie einfach nur verschiedene Standpunkte miteinander mal debattieren zu lassen. Da kann man sich dann schön anschauen, welche Argumente die dann so alle so verwenden und so. Da ist es ganz interessant, wenn man eine schwierige Präsentation vorbereiten soll oder so, kann man das einfach mal so, okay, ich habe den und den und den Stakeholder und so weiter, lässt dann das Thema mal diskutieren und sieht dann ab und zu mal Argumente, an die man selber gar nicht gedacht hat, die man dann vielleicht auch noch aufnehmen sollte in die Präsentation, ja. Und solche sozialen Experimente sind natürlich total spannend, ist aber jetzt nicht darauf beschränkt. Also theoretisch kannst du ja auch einem Agenten sagen, hey, du bist ein Wasserstoffmolekül.
Ja. Ja.
Und du verhältst dich physikalisch wie ein Wasserstoffmolekül und dann kommt halt irgendein anderes Molekül her und dann das sagst du, jetzt interagiert miteinander, was kommt dabei raus?
Ja.
Also theoretisch kann man auch damit physikalische Simulationen betreiben, ist ein bisschen kostspielig aktuell, wenn man es so machen würde, aber ist am weiten Horizont durchaus denkbar.
Und genau, und das ist für mich genau dieser der wesentliche Punkt. Also klar hat man bei Multiagenten immer so die Idee, okay, ich kann jetzt ein Gespräch simulieren oder eine Debatte. Das ist auch witzig und
macht
Spaß.
Bringt
auch was, irgendwie, wenn man Folien und irgendwie oder simulieren möchte, wie jetzt mein Vorschlag irgendwie ankommt bei dem und dem Charakter oder so weiter. Aber ich sehe es ganz genauso. Also das Multiagent-System, und das ist für mich ein recht wichtiger Punkt, ist wirklich zu sagen, da geht es jetzt nicht primär darum, um soziales Setting zu simulieren, sondern es geht wirklich darum zu sagen, ich habe mein LLM als Bindeglied und ich habe Agenten, die können alle möglichen Tools haben. Ich habe sozusagen einfach ein Zusammenspiel von Agenten, die verschiedene Dinge können und diese Modularisierung und gleichzeitig auch diese effiziente Zusammenspiel, also dieses Stichwort von Flow Engineering, zu sagen, wie ist da ein effizienter Ablauf? Und das ist für mich wirklich die Stärke. Nicht unbedingt diese soziale Simulierung, sondern wirklich diese effiziente Architektur davon.
Okay. Ich würde aber trotzdem ganz gerne nochmal zurückkommen auf dieses Soziale, beziehungsweise da ein Brückenglied herstellen. Und zwar, es gibt ja schon Anwendungen, wo relativ beeindruckend gezeigt wird im Bereich Softwareentwicklung, wie man ein Team von Agenten miteinander arbeiten lässt, um wirklich eine komplette Software zu entwickeln. Das funktioniert relativ gut und du hast vorhin auch schon erwähnt, da hat man auch schon Experimente gemacht, ob man eben ein GPT-4 verwendet dafür oder eben diese Aufgabenteilung durchführt. Dann gibt es da ein Testing-Team, Coder-Team, Product-Owner, Stakeholder-Manager, wie auch immer. Ja, und die lässt man dann zusammen die Software entwickeln, iterativ. Die debuggen dann selbst den Code, also schauen sich die Fehlermeldung an. Dann hat man einen, der schlägt vor, was man tun soll. Einen, der schreibt den Code um und führt den Code aus. Und dann schaut man sich wieder die Debug-Nachrichten an und so weiter. So kann das Team tatsächlich dann über einige Iterationen hinweg eine funktionale Software entwickeln. Das ist jetzt noch nicht so weit, dass wir das wirklich so machen würden in der Praxis, in den allermeisten Fällen. Aber es bietet natürlich eine super interessante Anwendung im Sinne von Low-Code und No-Code Development für den einfachen Mitarbeiter im Konzern oder so, der mal schnell irgendwie eine App programmieren will. Die ist zwar dann vielleicht nicht 100%, aber vielleicht 90%. Das langt in vielen Fällen ja schon. Ja. Genauso wie das Kind, das sich am Handy sein eigenes Spiel bauen will oder sowas. Das würde halt dann auf die Art gehen. Und das wiederum bringt mich wieder auch nochmal weiter, doch wieder in Richtung dieser sozialen Simulationen, was halt total spannend ist. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, Organisationsstrukturen werden ja auch üblicherweise aufgespalten in einzelne Rollen und Funktionen, funktionelle Units. Und man könnte jetzt natürlich auch so weit gehen, dass man sagt, ich baue mir einen Avatar von mir selbst. Nicht nur von meiner Business Unit, sondern von mir aus auch einfach von mir selbst. Ich hinterlege meinen Charakter, meine Einstellung, mein Manifest sozusagen in diesem System Prompt und habe dann einen Stellvertreter von mir. Und jetzt kann ich natürlich sagen, gut, ich vertraue jetzt eigentlich diesem KI-Stellvertreter nicht so, dass ich den automatisch meine E-Mails beantworten lasse. Aber ich kann trotzdem hergehen und sagen, ich so ähnlich wie mit dieser Coder-Agent und der Testing-Agent und der Product-Owner-Agent, kann ich natürlich solche Agenten trotzdem zusammenarbeiten lassen, um irgendein Problem zu lösen.
Ja. Also oder einen Vorschlag zu generieren. Ja,
oder Vorschläge zu generieren.
Ja, genau.
Auch ganz spannend im Bereich der Demokratie, wenn man sich mal die ganzen jahrelangen Bundestagsdebatten einfach mal kurz durchsimulieren lassen würde, 20 Mal und die, keine Ahnung, Top 10 Ergebnisse mal vorschlagen würde. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Also super spannendes Feld. Und ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass das innerhalb der nächsten Monate, vielleicht sogar schon spätestens Jahre, wirklich einschlagen wird, das ganze Konzept und die meisten unserer Anwendungen wahrscheinlich in irgendeiner Weise Multiagentensysteme sein.
Auf jeden Fall, vor allem, weil es ist quasi da, also es ist quasi keine Technologie, auf die wir noch warten. Wie gesagt, es gibt quasi die Anwendungsbeispiele, die wir schon sehen, die man so implizit macht. Aber ich kann relativ leicht einfach verschiedene Instanzen, verschiedene Sprachmodelle definieren, denen System Prompts mitgeben. Ja, ich kann das heute aufbauen. Wenn ich meine klassische LLM-Anwendung habe, dann kann ich innerhalb von einem halben Tag in eine Multiagenten-Anwendung gehen. Heißt nicht, dass sie dann gut funktioniert, aber die Grundidee ist alles da. Und es gibt natürlich mittlerweile auch schon diverse Frameworks, die das Ganze nochmal professionalisieren. Ja, die sind auch natürlich noch in den Kinderschuhen. Gibt es auch noch viele offene Fragen. Aber im Grunde ist das keine Technologie, auf die wir warten, sondern es ist einfach eine gute Idee, um LLM-Anwendungen effizienter zu machen.
Ja. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Danke dir dafür. Wir werden auch an dem Thema sicherlich dranbleiben. Wir haben da auch noch verschiedene Ideen, über welche spezifischeren Themen wir sprechen können. Da geht es dann auch um Implementierung und eben Use Cases nochmal genauer anschauen. Also welche Use Cases gibt es auch jetzt schon für die Industrie, für die Wirtschaft, jenseits von Spielereien wie eben sozialen Experimenten, sage ich mal. Und ja, ich freue mich auf die weiteren Episoden zu dem Thema. Echt spannend und wir werden uns in dem Kontext bestimmt auch nochmal hier sprechen.
Vielen Dank, ja, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke. Super, dann auf Wiedersehen.
Wiedersehen.